Dankeschön. Lasst uns unsere Bibel rausholen. Wahrscheinlich ist das für die meisten von euch euer Mobilfunkgerät. Lasst uns rausholen und Matthäus 16 aufschlagen. Wir werden die Zeit heute in Matthäus 16 verbringen. Wir werden uns auf die Verse 24 bis 27 konzentrieren. Aber ich werde schon ab Vers 21 lesen. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Jesus, wir kommen heute vor dich, um von dir zu lernen und um von dir zu hören. Wir wollen nicht unseren eigenen Vorstellungen folgen, wir wollen nicht den Vorstellungen folgen, die die Welt uns gibt. Wir wollen deinem Wort folgen. Wir glauben, dass dein Wort inspirierte Wahrheit ist. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst, und dass wir diese Wahrheit hören. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wenn wir jetzt auf dem Sofa sitzen würden und uns eine Netflix-Serie anschauen würden, dann wäre der erste Anfang, was ist bisher geschehen? Was ist bisher geschehen, bevor wir zu dieser Stelle gekommen sind? Nach 30 Jahren in seinem Leben beginnt Jesus mit dem öffentlichen Dienst. Er ruft die ersten Jünger, ihm nachzufolgen. Er predigt die ersten Kernbotschaften, um deutlich zu machen, worum es ihm geht. Er vollbringt Wunder, viele Wunder, Heilungen, Brotvermehrungen, er erweckt sogar Tote auf. Und das führt dazu, dass Menschen in Israel, aber auch in den Ländern drumherum von diesem Jesus hören und kommen wollen, um ihn selber zu erleben. Und an diesem Punkt sind wir hier und wir lesen in Vers 21, dass dann etwas passiert im Dienst Jesu, was nochmal eine Fokussierung ist. Und zwar heißt es, von dieser Zeit an richtete er seinen Blick auf Jerusalem. Und alles, was folgte, tat er im Blick auf das Kreuz, was kommen würde. Und er fing an, seinen Jüngern zu erklären, dass er hingehen müsse, um zu sterben. Und die Jünger, die waren eine Zeit lang schon mit ihm unterwegs und die hatten verstanden, dass er der Messias war. Aber die hatten noch ihre ganz eigenen Vorstellungen davon, was das eigentlich bedeutete. Wozu Jesus wirklich gekommen war. Weil in ihrem Kopf, in ihrem Denken, da war der Messias der kommen würde, um ein physisches Königreich aufzubauen, um die Römer, die über die Israeliten geherrscht haben, um die Römer endgültig zu vertreiben und ein neues Königreich Gottes aufzubauen. Das waren die Gedanken, die die Jünger hatten. Und deswegen nutzt Jesus hier die Möglichkeit, um ein für alle Mal klarzustellen, worum es ihm wirklich geht, welche Art von Revolution er eigentlich anstoßen möchte und was es bedeutet, Teil dieser Revolution zu sein. Und ich glaube, dass diese Botschaft auch heute noch unglaublich aktuell und relevant ist. Viele von uns haben unsere eigene Vorstellung davon, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und wenn wir uns die Gemeinden in Deutschland und im westlichen Europa anschauen, dann müssen wir ganz ehrlich feststellen, dass viele Menschen ihren Glauben auf eine Art und Weise ausleben, die wir im Neuen Testament nicht als Jesus Nachfolge wahrnehmen würden. Und so wie das bei den Jüngern hier in diesem Text der Fall war, so braucht es auch bei uns ein radikales Umdenken, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Und ich glaube, dass wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, dann wird er uns dahin führen. Und dann wird er uns nicht nur zeigen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, sondern er wird uns auch zeigen, wie wir dadurch in unsere Berufung hineinwachsen können. Darum soll es heute Vormittag gehen. Ich habe gesagt, wir wollen uns auf die Verse 24 bis 27 fokussieren, aber ich möchte in den ersten Versen davor anfangen, weil das wichtig ist als Kontext. Jesus läuft hier mit seinen Jüngern und seine Jünger waren gerade in einem Gespräch mit ihm und haben ihm gesagt, Jesus, die Leute meinen, du wärst der und du wärst der. Und dann fragt Jesus sie, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus sagt, Jesus, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Und dann nimmt Jesus seine Jünger zur Seite und erklärt ihnen, dass er nach Jerusalem geht, um dort zu sterben. Und Petrus, und wir können uns das vorstellen, Petrus kommt zu Jesus, legt seinen Arm um seine Schulter und fängt an, ihm das auszureden. Petrus hatte andere Revolutionen und andere Möchtegern Messias erlebt oder davon gehört, die tatsächlich am Kreuz geendet sind. Und für Petrus war klar, das würde mit Jesus nicht passieren. Und er sagt zu Jesus, Gott bewahre dich, Jesus, das passiert nicht, das wird dir nicht passieren. Du bist doch der wahre Messias, du wirst doch das Königreich Gottes hier aufbauen. Und Jesus antwortet auf die stärkste Art und Weise, die wir uns vorstellen können, weil er identifiziert die Worte des Petrus als vom Satan inspiriert. Und er sagt, geh hinter mich, Satan. Und er sieht in den Worten Petrus den Versuch des Satans, Jesus von seinem Weg abzubringen, von dem Weg Gottes abzubringen. Satan, der versucht, Jesus einzureden, dass er einen Kompromiss eingehen kann. Niemand will ein Kreuz. Niemand will einen leidenden, sterbenden Messias. Sicherlich gibt es einen anderen Weg als den Weg des Kreuzes. Satan ist immer der, der uns versucht, von dem Weg Gottes und unserem Leben abzuhalten. Aber Jesus identifiziert das als solches und er sagt, geh hinter mich, Satan. Und wisst ihr, was diese Auseinandersetzung mit Petrus für Jesus noch so viel schmerzhafter gemacht hat? Es war die Tatsache, dass Satan einen Menschen gebraucht, um Jesus zu Kompromissen zu bringen. Einen Menschen, dem Jesus so sehr am Herzen liegt. Ich glaube, dass es eine Strategie Satans ist, uns vom Weg Gottes abzubringen, indem er Menschen in unser Leben hineinsprechen lässt, die uns lieben und die unser Bestes wollen. Und vielleicht sitzen einige hier von euch, denen Gott etwas aufs Herz gelegt hat. Aber ihr seid euch unsicher, ob ihr diesen Weg wirklich gehen wollt, weil Menschen, die ihr liebt, die euer Bestes wollen, Petrus hatte die besten Intentionen, weil Menschen versuchen, euch davon abzuhalten. Wie kannst du nur? Wie kannst du nur mit deinem Leben so leichtfertig umgehen? Wie kannst du nur so verrückt sein, das wirklich zu machen? Wie kannst du nur so verrückt sein, all das aufzugeben? Und diese Menschen haben die besten Intentionen. Die wollen das Beste für uns. Aber sie reden nach Menschenart und nicht aus der Perspektive Gottes. Und die Stelle, die wir uns hier anschauen, die lesen wir im Matthäus-Evangelium, aber wir lesen sie auch im Markus- und im Lukas-Evangelium. Und im Markus-Evangelium lesen wir dann, dass nach diesem Gespräch mit Petrus Jesus auch die anderen Leute zusammenruft. Also er hat dieses Gespräch mit seinen Jüngern, wo Petrus ihn erst als den Messias bekennt und wo Jesus ihn dann zurechtfährt, ihnen den Weg des Kreuzes auszureden. Und dann ruft Jesus die anderen Leute zusammen. Und er sagt quasi, kommt mal alle her, kommt mal alle her. Und er fängt an mit Vers 24, wenn jemand mir nachkommen will. Wenn jemand mir nachkommen will, was wir verstehen können im Sinne von, wer auch immer mir nachfolgen möchte. Und damit macht er deutlich, was jetzt kommt, ist etwas Generelles, ist etwas Universelles, etwas, was die Kernaspekte der Nachfolge sind, die Kernaspekte, um Jesus nachzufolgen. Er sagt, wer mir nachfolgen möchte, der muss erst zwei Dinge tun, bevor er überhaupt dazu in der Lage ist, mir nachzufolgen. Derjenige muss sich selbst verleugnen und er muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und dann, drittens, muss er mir nachfolgen. Erst wenn diese drei Punkte unser Leben bestimmen, folgen wir Jesus wirklich nach. Und was er hier deutlich macht, ist, dass die Absicht, ihm nachzufolgen oder das Bekenntnis, dass er der Messias ist, nicht ausreicht, um Jesus Nachfolger zu sein. Die Absicht und die Bekenntnis ist nicht ausreichend, um ein Jesus Nachfolger zu sein. Und nochmal, was wir hier lesen, ist kein Jüngerschafts-Deluxe-Programm, eine Art Zusatzpaket für die besonders heiligen und aufopferungsvollen Jünger, wo Jesus jetzt klar macht, okay, ihr die Extrameile gehen wollt, ihr müsst jetzt diese Sachen machen. Nein, wer auch immer mir nachkommen will, das ist die Kernaspekte der Jesus-Nachfolge, der einzig wahre Weg, um Jesus nachzufolgen. Und wenn dein Leben nicht gekennzeichnet ist von diesen drei Aspekten, dann bekennst du Jesus vielleicht als Herrn und Retter, aber du folgst ihm nicht nach. Und viele, viele Menschen sehnen sich nach einer Form der Jesus-Nachfolge, wo wir ihn bekennen können und dann aber unsere Agenda in unserem Leben folgen. Aber diese Option bietet Jesus hier nicht. Diese Option gibt es nicht. Jesus sagt an anderer Stelle, wenn du nicht bereit bist, dein Kreuz auf dich zu nehmen, dann bist du meiner nicht würdig. Das sind Jesu Worte, das sind nicht meine Worte. Und diese Worte waren ein Schock für die Zuhörer von Jesus. Für die Zuhörer von Jesus war das schon ein Schock zu hören, dass der Messias leiden würde. Und jetzt sagt der Messias, dass nicht nur er leiden würde, sondern dass sie auch leiden müssen, um ihm nachzufolgen. Das war ein Schock. Um Jesus Christus nachzufolgen, müssen wir uns selbst verleugnen, müssen wir unser Kreuz auf uns nehmen und dann jeden Tag neu die Entscheidung treffen, ihm nachzufolgen. Und diese drei Punkte wollen wir uns anschauen. Der erste Schritt ist es also, sich selbst zu verleugnen. Und wenn wir über Selbstverleugnung reden, dann weiß ich nicht, woran ihr als erstes denkt, aber vielleicht haben wir Dinge im Kopf wie, ich gehe abends um 10 nicht mehr, um mir die Schokolade zu holen und Schokolade zu essen, oder ich schleppe mich doch ins Fitnessstudio, weil ich einfach trainieren muss, auch wenn ich überhaupt keinen Bock darauf habe. Und wir haben Anfang Januar, die Fitnessstudios sind voll, viele von uns haben sicherlich Neujahrsresolutionen gemacht und vielleicht verstehen wir das als Selbstverleugnung. Aber worum es Jesus hier geht in der Selbstverleugnung, da geht es um unglaublich viel mehr als den inneren Schweinehund zu überwinden. Die Worte, die Jesus hier gebraucht, wenn er sagt, etwas zu leugnen, das sind die gleichen Worte, die gebraucht werden, als Petrus Jesus verleugnet. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, Jesus wird gefangen genommen und weggeführt und Petrus folgt ihm aus Entfernung, um zu sehen, was mit ihm passiert. Und dann, als Petrus unter den Leuten ist, identifizieren einige ihn als einen Jesus-Nachfolger und sie sagen, hey, du warst doch auch mit Jesus. Und Petrus streitet das ab und sagt, ich kenne den nicht. Und er wird wieder und ein zweites und ein drittes Mal wird er vor die Frage gestellt, ob er nicht ein Jünger Jesu sei. Und jedes Mal stärker antwortet Petrus, ich sage euch doch, ich kenne diesen Mann nicht. Das ist die Art von Leugnung, die Jesus hier auf unser Selbst bezieht. Dass wir unser Selbst anschauen und sagen, ich kenne den nicht. Ich kenne das nicht. Wir sind hier nicht dazu aufgefordert, unsere Identität zu leugnen. Ich kenne keinen Doron, nie gesehen, nie gehört. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere tiefsten Sehnsüchte, all das, was uns ausmacht als selbst, die guten und die schlechten Seiten, die zu leugnen, dahin zu kommen, dass wir sie nicht kennen und dass wir sie hinten anstellen, um nur Jesus Christus nachzufolgen. Wir können Jesus Christus nur nachfolgen, wenn er im Zentrum unseres Lebens steht. Die Möglichkeit, ihm nachzufolgen und unser Selbst bleibt im Zentrum, die ist uns nicht gegeben. Und ich kann euch sagen, es schmerzt. Das Selbst zu verleugnen tut weh. Gegen unsere menschlichen Bedürfnisse und Sehnsüchte zu handeln, wird immer Schmerzen verursachen, weil das nicht der natürliche Weg ist. Und unser Selbst ist ziemlich schnell beleidigt, wenn es nicht an erster Stelle steht. Der Stolz, der hochkommt, wenn andere schlecht über uns reden. Der Wunsch, der hochkommt, auch das zu haben, was die anderen haben. Oder der Wunsch, der hochkommt, besser dazustehen als die anderen. Oder der Wunsch, momentane Befriedigung irgendwelcher Bedürfnisse zu erleben. Auch wenn wir wissen, dass das nicht der Wille Gottes in unserem Leben ist. Aber was Jesus hier deutlich macht, ist, dass es nur einen Meister in unserem Leben geben kann. Es kann nur ein Zentrum in unserem Leben geben. Das kann unser Selbst sein. Oder es kann Jesus sein. Aber wer ihm nachkommen will, wer wirklich ein Nachfolger Jesu sein möchte, der kann nicht die Befriedigung des Selbst als obergeordnetes Ziel seines Lebens haben, sondern die Verherrlichung Gottes. Wenn wir unsere Hände frei haben, wenn wir uns selbst verleugnet haben, dann haben wir die Hände frei, um den zweiten Schritt zu gehen, um unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und wenn wir die Worte hören, unser Kreuz auf uns nehmen, dann sehen wir das sofort sinnbildlich. Und ein Stück weit ist das auch schon in unsere Sprache übergegangen. Wenn jemand von einem nervigen Kollegen auf Arbeit redet, dann sagt er vielleicht, ah, das ist wahrscheinlich mein Kreuz, das ich tragen muss. Aber als die Jünger und als die Volksmengen Jesus hier gehört haben, da haben sie das nicht sinnbildlich verstanden. Das Kreuz war die brutalste Hinrichtungsform des Römischen Reichs, um Rebellen und Übeltäter öffentlich bloßzustellen und hinzurichten. Wenn Jesus also zu ihnen spricht, sie müssen ihr Kreuz auf sich nehmen, dann haben sie sofort Bilder von Schmerz, von Schande und von Tod vor Augen. Wer sein Kreuz auf sich nahm, der begann einen langen Weg des Todes. Ein Weg, der sicher mit dem Tod enden würde. Dafür steht das Kreuz. Sowohl das Kreuz Jesu als auch dein Kreuz stehen für den Tod. Der Unterschied ist, dass das Kreuz Jesu den Tod überwunden hat. und du deshalb dein Kreuz auf dich nehmen kannst, mit der Gewissheit, dass der Tod überwunden ist. Und damit steht dein Kreuz nicht nur für den Tod, sondern auch für das, was durch den Tod gewonnen worden ist. Ein Leben in der Gegenwart Gottes, ein Leben in der Nähe Gottes, erfüllt mit seinem Frieden, erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Was Jesus hier ermöglicht, ist, dass er einen Weg aufzeigt zu etwas Großem. Ein Weg, Teil der Herrlichkeit und des Königreiches Gottes zu sein. Aber dieser Weg geht nur über das Kreuz. Was Jesus hier sagt, ist, dass wir ihm nur nachfolgen können, wenn wir bereit sind, alles aufzugeben. Alles. Und mit alles meint er alles. Das Kreuz auf sich zu nehmen, war nie freiwillig. Es war nie angenehm. Und es hatte immer eine öffentliche Komponente mit sich. Es war eine Form der Erniedrigung. Was Jesus hier sagt, ist, dass wir bereit sein müssen, von anderen als Versager und als Verlierer wahrgenommen zu werden, beschämt zu werden. Dass wir bereit sein müssen, den allerhöchsten Preis zu zahlen, um ihn groß zu machen in unserem Leben. Und die Frage kann sich jetzt stellen, möchte denn der Vater jemals, dass du und ich leiden? Ich weiß nicht, ob ihr die Argumentation kennt. Wenn Gott Liebe ist, wenn Gott perfekt ist und mein perfekter Vater ist, könnte er dann wollen, dass ich leide? Und wir können die gleiche Frage stellen, wollte Gott der Vater, dass Jesus am Kreuz leidet? Ich würde sagen, dass Gott den Gewinn des Kreuzes für höher erachtete als das Leiden Jesu, das es brauchte, um diesen Gewinn zu erreichen. Ohne das Kreuz gibt es keine Auferstehung. Und wenn du und ich, wenn wir nicht bereit sind, alles aufzugeben, dann werden wir niemals Zugang haben zu dem Leben, zu dem wir eigentlich berufen worden sind. Zu dem Leben, für das du und ich gemacht worden sind. Es ist in Bezug auf diese ganzheitliche, auf diese ewigkeitsbezogene Perspektive, dass Leiden Teil der Jesus-Nachfolge ist. Wir sollen unser Kreuz nicht suchen. Wir sollen nicht leiden wollen. Es gibt nichts am Kreuz, was sexy ist. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber wenn ein Kreuz auf unserem Weg liegt, dann müssen wir bereit sein, es auf uns zu nehmen, um dem zu folgen, der den Kreuzesweg vor uns gegangen ist. Und wenn wir uns selbst verleugnet haben, wenn wir das Kreuz auf uns nehmen, dann, sagt Jesus, können wir ihm nachfolgen. Und dann müssen wir täglich neu die Entscheidung treffen, ihm tatsächlich nachzufolgen. Am Anfang von Vers 24 sagt er, wer mir nachkommen möchte, wer mir nachkommen will. Er spricht die Absicht an, die Intention, wer das möchte. Jetzt, wo wir unser Selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen, geht es darum, das auch zu tun. Jesus nachzufolgen bedeutet, ihn als Meister anzuerkennen und den Willen des Vaters zu tun. In 1. Johannes 2, Vers 6 heißt es, wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und in Matthäus 7, 21 heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelsreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also nochmal, es ist nicht die Absicht, es ist nicht das Bekenntnis, sondern es ist das Tun, das Ausleben des Willens des Vaters. Wer Jesus nachfolgt, entscheidet sich täglich zu genau dem, dass ich alles gebe, was ich habe, alles gebe, wer ich bin, damit andere erleben, wie gut Gott ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich fordern diese Worte heraus. Und was mich vor allem herausfordert, ist, dass Jesus mit einem solchen Absolutheitsanspruch spricht, mit einer solchen Ganz-oder-gar-nicht-Haltung, dass die Frage aufkommt, wozu? Und es ist nicht ungeistlich, diese Frage jetzt zu stellen und zu sagen, wozu eigentlich, wozu soll ich bereit sein, mein Selbst aufzugeben, mein Stolz, der so leicht gekränkt ist, meinen Stolz aufzugeben, all meine Wünsche und Bedürfnisse hinten anzustellen. Warum soll ich dazu bereit sein? Und genau diese Fragen beantwortet Jesus in den folgenden Versen. Aber er beantwortet die Fragen, indem er eine neue Dimension reinbringt. Und zwar die Ewigkeitsperspektive. Weil er sagt, dass er wiederkommen wird. Er sagt, dass er wiederkommen wird. Und wenn er wiederkommt, dann kommt er nicht als obdachloser Revolutionärer wieder, der er gerade war, als er das hier gesagt hat, sondern er kommt wieder in der Herrlichkeit seines Vaters mit Engeln und er kommt wieder, um die Welt zu richten. Und das ist ein Teil, den wir immer lieber ausklammern wollen, Etwas, wo wir viel weniger Predigten drüber hören, aber Jesus kommt wieder, um die Welt zu richten und um jedem zu geben, was sein Tun verdient. Das Tun hier steht im Singular. Es geht hier nicht um jede einzelne Werke, die jeder einzelne von uns jemals getan hat, sondern es geht um das Gesamtprodukt, um die Gesamtfrucht unseres Lebens. Er kommt, um das Ergebnis unseres Lebens sich anzuschauen und uns dann das zu geben, was dieses Leben verdient. Und nochmal, diese Werke, dieses Tun ist nicht die Ursache unserer Erlösung. Wir sind nicht errettet, weil wir diese Dinge tun. Aber sie sind die natürliche Ausdrucksform dessen, worin wir unseren Glauben reingesetzt haben. In die alles verändernde Gnade Jesu oder in uns selbst und den Weg dieser Welt. Jesus Christus gibt jedem, was sein Tun verdient. Und er macht es nach dem irdischen Leben. Gibt er das, was das Tun im irdischen Leben verdient, für die Ewigkeit. Er unterscheidet zwischen dem irdischen Leben und dem ewigen Leben. Und weil es diese Unterscheidung gibt und weil es diesen Ewigkeitsaspekt gibt, macht es keinen Sinn, die Kosten der Jesus-Nachfolge nur aus einer diesseitsbezogenen Perspektive zu betrachten. Wir müssen den Blick auf die Ewigkeit richten. Also, wozu das Ganze? Erstens, es gibt schreckliche Folgen, es nicht zu tun. Jesus spricht davon, dass wenn jemand sein Leben retten will, er es verlieren wird. Er sagt also, dass diejenigen, die den Weg des Kreuzes nicht gehen wollen, denen ihr selbst, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse wichtiger sind, die daran festhalten wollen, dass die nicht bereit sind, dieses Leben abzugeben, letztendlich doch ihr Leben verlieren werden, aber das ewige Leben. Wenn wir also uns darum sorgen, hier auf Erden ein gutes und erfülltes Leben zu haben, dann werden wir kein Leben in Ewigkeit haben. Wir werden die Ewigkeit getrennt sein von dem, der das Leben ist. Und was die Folgeverse auch deutlich machen, ist, dass selbst wenn wir in diesem Leben alles gewinnen würden, wenn wir die gesamte Welt besäßen, dann hätten wir trotzdem nicht genug, um unser Leben in der Ewigkeit zu kaufen. Wir haben nichts in der Hand, selbst wenn wir alles in dieser Welt besitzen würden, weil dein Leben, weil deine Seele so viel wertvoller ist als alles Materielle auf dieser Welt. Wir haben nur dieses irdische Leben, das wir ihm abgeben können, um ewiges Leben zu bekommen. Danach gibt es keine Errettung. Es gibt keine Erlösung in der Hölle. Dein Tun im irdischen Leben definiert dein Sein im ewigen Leben. Und ich weiß, dass sich überall um uns herum sich alles um dieses irdische Leben dreht. Aber wenn wir den Worten Jesu glauben, und wenn es dieses ewige Leben gibt, und eine Ewigkeit ist ziemlich lang, ist es dann nicht irrsinnig zu sagen, ich möchte die 80 Jahre so gut und angenehm wie möglich verbringen und ich habe damit nicht die Möglichkeit, eine Ewigkeit leben zu haben? Und das Beispiel von Esau kommt mir in den Sinn, der aus Hunger, aus einem Moment des Hungers sein Geburtsrecht verkauft und für einen Moment seine Sehnsucht stillt und danach ein Leben lang Bedauern hat. Und was Jesus hier sagt, ist, dass wer an seinem Leben festhält hier auf Erden, der hat vielleicht 80 unbeschwerte Jahre, aber er wird eine Ewigkeit voll Bedauern haben. Wozu das Ganze? Wozu Jesus nachfolgen? Es hat schreckliche Folgen, es nicht zu tun. Wozu das Ganze noch? Du findest wahres Leben, wenn du es tust. Wenn du bereit bist, Jesus dein irdisches Leben zu geben, dann gibt er dir das Leben, zu dem du berufen worden bist. Leben in seiner Herrlichkeit. Dann lässt er dich Anspruch haben an seinem Königreich. Mit allem, was dazugehört. Und dieses Leben in der Ewigkeit beginnt schon jetzt. Beginnt schon hier. Wir können schon Vorfreuden, Vorgeschmäcker von dem bekommen, was wir eine Ewigkeit lang erleben werden. Denn schon jetzt haben wir den Heiligen Geist in uns, der uns Frieden und Freude schenkt, die unabhängig von Umständen sind. Und ist es nicht genial? Wir leben in einer Welt, wo es solch einen Kampf und einen Krampf darum gibt, Geld und Ressourcen zu bekommen, wozu? Um damit irgendwie glücklich zu werden, um damit irgendwie Frieden zu haben. Und Jesus sagt hier, wenn du all das aufgibst, was du hast, dann gebe ich dir Frieden und dann gebe ich dir Freude, die unabhängig ist von Umständen. Dann muss dein Lieblingsfußballteam nicht erst gewinnen. Dann musst du nicht erst befördert werden in deinem Job. Dann muss nicht der Währungskurs gut laufen, sondern jeden Tag hast du Zugang zu diesem Frieden und zu dieser Freude. Und ich kann das so bestätigen. Ich habe die letzten Jahre in London gearbeitet, in der Unternehmensberatung, in einem Bereich, wo jeder eine Ausbildung an einer Elite-Universität hatte, in der Regel aus sehr wohlhabenden Familien gekommen ist und ein Lebensstil gelebt hat, der wenig Wünsche offen gelassen hat. Und in Gesprächen mit Kollegen haben sie mir ihr Herz ausgeschüttet und deutlich gemacht, dass sie zwar momentane Momente der Freude erleben, aber dass sie innen drin so leer sind. Und diese Erfüllung und diese dauerhafte Freude, dass sie die nicht kennen. Und es mag abschreckend klingen, was Jesus hier sagt. Es mag abschreckend klingen, zu denken, ich muss all das aufgeben, was in mir drin ist. Ich muss alles hinlegen. Aber ich kann euch sagen, dass nichts befreiender ist, als zu wissen, dass ich nicht meine eigene Lebensgeschichte schreiben muss. Dass ich mich nicht darum sorgen muss, welcher Schritt ist jetzt der nächste. Sondern dass ich weiß, alles liegt in seiner Hand und mein Leben existiert nur, um ihn groß zu machen. Es gibt eine französische Grabinschrift, die heißt, hier liegt der, der als Mensch geboren wurde und als Supermarktverkäufer starb. Wir leben in einer Welt und einer Zeit, wo wir uns mehr denn je über unseren Beruf identifizieren. Und das fängt schon bei unseren Kindern an. Wenn wir sie fragen, weißt du denn schon mal, was du werden möchtest? Als ob die Berufswahl die Frage der Identität beantworten würde. Und viele von euch sind jetzt in einer Zeit, wo ihr vor genau dieser Frage steht. Was soll ich mal machen? Vielleicht geht die Zeit der Schule vorbei. Was soll ich danach machen? Und ich kenne das. Meine Zeit des Studierens und dieser Fragen ist noch nicht lange her. Und der Druck, der aufgebaut wird, extern und intern, wie sieht mein Lebenslauf aus? Ich bin damals für 2 Jahre aufs Schiff gegangen. Es wurden dann 3, aber Leute haben mir gesagt, 2 Jahre, wie sieht das auf deinem Lebenslauf aus? Meine Güte, 1 Jahr Maximum, wie kannst du 2 Jahre gehen? Dieser Druck ist unglaublich stark, oder was für Nebenjobs wir gemacht haben, was wir verdienen möchten und so weiter und so fort. Und ich will dir sagen, du bist zu so viel mehr berufen als zu einem Job. Gott ist ein Gott, der auf Mission ist, Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Er sehnt sich danach, dass Menschen ihn kennenlernen und ihn anbeten. Das ist so viel größer als die Frage der Ausbildung, des Studiums oder des Jobs. Das sind nicht unwichtige Fragen, aber diese Fragen müssen der Mission Gottes unterstellt sein. Gerade im Westen setzen wir das Thema Berufung so oft mit Beruf gleich. Ich glaube, dass das falsch ist. Du bist so viel mehr als den Beruf, den du wählen wirst. Gott hat dich gemacht und du bist geschaffen worden in seinem Ebenbild. Seine DNA ist in dir drin und du bist begabt. Du bist begabt worden. Du bist einzigartig gemacht worden. Und Gott möchte jeden Aspekt deines Lebens gebrauchen, um seine Mission zu erfüllen. Dass die ganze Welt seine Güte und seine Größe erkennen kann. Das ist so viel mehr als sein Job. Und wenn wir uns dieses Buch hier durchlesen, wenn wir es uns von vorne bis hinten durchlesen, dann sehen wir eine einheitliche Geschichte. Eine Geschichte von einem Gott, der von allen Nationen angebetet werden möchte. Eine Geschichte, die anfängt mit Adam und Eva, deren Auftrag es ist, die ganze Erde zu füllen mit der Herrlichkeit Gottes. Eine Geschichte, die weitergeht mit einem Abraham, der gesegnet ist. Wozu? Damit in ihm alle Nationen gesegnet sind. Über den Tempel Israels, der ein Haus des Gebets für die Nationen sein soll. Bis in der dunkelsten Stunde, Jesus sagt so sehr, Gott sagt, so sehr liebe ich diese Welt, dass ich meinen Sohn schicke. Und Jesus lebt und stirbt für uns am Kreuz und er schickt die Jünger raus. Und er sagt, meine Kraft kommt auf euch und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa und Samaria, bis an die Enden der Erde. Alles immer mit diesem Bild im Hinterkopf, was wir in Offenbarung 7 lesen, wo alle Nationen vor dem Thron Gottes stehen, alle Stämme, alle Völker, alle Sprachen, um Gott anzubeten. Das ist die Mission Gottes. Und du bist dazu aufgerufen, Teil dieser Mission zu sein. Jesus nachzufolgen bedeutet, Teil dieser Mission zu sein. Die Nationen stehen auf deiner Arbeitsbeschreibung. Und wisst ihr, wir leben in einer Welt, wo mehr als 2 Milliarden Menschen keinen Zugang haben zum Evangelium. Wo mehr als 2 Milliarden Menschen leben und sterben werden, ohne je die Möglichkeit auf ein Leben in der Ewigkeit zu haben, weil sie die einzig errettende Botschaft nicht hören, es sei denn, jemand geht, um sie ihnen zu sagen. Das ist so viel größer als die Frage, ob du Politikwissenschaft oder Religionspädagogik studieren sollst. Das ist so viel größer. Die Mission Gottes ist so viel größer. Und die Frage ist, gibst du dein Leben, gibst du alles, was du hast, damit Gott seine Mission erfüllt? Hat er all deine Zeit, all dein Geld, all deine Beziehungen, all deinen Einfluss, damit seine Mission erfüllt wird? Oder möchtest du eigentlich deiner Agenda folgen und deine Mission erfüllen? Die wahre Jesus-Nachfolge braucht ein radikales Umdenken. Und ich glaube, dass wir uns oft gar nicht bewusst sind, wie sehr unser Selbst ganz oft im Zentrum unseres Lebens stehen. Und wisst ihr, diese 2 Milliarden Menschen zu erreichen, wird unglaubliche Opfer mit sich bringen. Wir reden hier von Ländern wie Nordkorea, Saudi-Arabien, Afghanistan. Das bringt einen unglaublich hohen Preis mit sich, um den Menschen dort die Botschaft von Jesus Christus mit sich zu geben. Und es wird Jesus-Nachfolger geben, die bereit sind, diesen Preis zu zahlen und dahin zu gehen, die Sprache zu lernen, die Kultur zu verstehen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, auf eine für sie verständliche Art und Weise von Jesus Christus und der Liebe Gottes zu hören. Und es wird Jesus-Nachfolger geben, die dafür sterben werden. Und es wird Familienangehörige und Freunde geben werden, die versuchen werden, die Jesus-Nachfolger davon abzuhalten. Wie könnt ihr nur? Wie kannst du so leichtfertig mit deinem Leben umgehen? Wie kannst du so leichtfertig mit dem Leben deiner Kinder umgehen? Diese Menschen haben das Beste, die besten Intentionen für uns, aber sie haben nicht die Ewigkeitsperspektive, die der Gott der Mission hier vor uns legt. Als Jesus seine Jünger ruft, da ruft er sie nicht zu einem neuen gemütlichen Sonntagstreffen, sondern zu einem revolutionären Königreich, was die Welt auf den Kopf stellen würde. Ich möchte deutlich sagen, was Jesus hier nicht sagt, ist, dass wir jetzt alle Pastoren oder Missionare werden müssen. Weil Jesus ja genau dieses Denken von einem vollzeitlichen Dienst hinterfragt. Weil ihm nachzufolgen bedeutet ja nicht nur, ihm 40 Stunden unserer Woche nachzufolgen mit unserem Beruf. Sondern egal, ob wir wach sind, ob wir schlafen, ob wir auf Arbeit sind, ob wir zu Hause sind, ob wir in der Kirche oder bei der Polizei oder im Krankenhaus arbeiten, es geht um die Singularität unseres Herzens. Es geht darum, dass jeder Aspekt unseres Lebens ihm zur Verfügung stellt. Wir müssen wegkommen von einem Verständnis, dass es manche Vollgeistliche gibt. Nochmal, das ist hier kein Jüngerschafts-Deluxe-Programm für die besonders aufopferungsvollen Jünger. Das ist die einzig wahre Form der Jesus-Nachfolge, die Jesus uns hier deutlich macht. Jeder einzelne von uns ist dazu gerufen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn jeder bekennende Christ auf diese Art und Weise leben würde. Wenn all unsere Zeit, all unser Geld, wenn all das zur Verfügung stünden würde, dass seine Mission erfüllt wird. Wisst ihr, dass im Moment ungefähr 3% der Missionare unter den 2 Milliarden Menschen leben? Und dass weniger als 1% unseres Geldes, was wir in die Mission schicken und für christliche Werke schicken, dass weniger als 1% dieses Geldes für die Arbeit unter den 2 Milliarden Menschen geht? Wie würde die Welt aussehen, und jeder einzelne von uns alles, was wir haben, auf den Tisch legen und fragen, Jesus, wie kann dir das dienen, um dich zu verherrlichen und um deine Mission zu erfüllen? Und ich möchte auch deutlich machen, es geht hier nicht darum, das Leiden zu verherrlichen. Es geht nicht darum, dass wir alle möglichst mit einem dauerhaft schmerzverzerrten Gesicht uns durchs Leben schleppen und Hauptsache dieses miserable irdische Leben irgendwie vorbeikriegen, um dann in Ewigkeit Halleluja und Kumbaya zu singen. Und es kann gut sein, dass hier Leute sitzen unter euch, die Jesus dazu berufen wird, Führungspositionen in großen Unternehmen hier auf dieser Welt einzunehmen, denen Jesus Macht geben wird und Geld geben wird. Und Macht und Geld, das sind überhaupt keine schlechten Sachen. Aber was Jesus hier sagt, ist, dass wir niemals der Lüge glauben dürfen, dass diese Dinge uns gehören oder dass wir anfangen, Lebensentscheidungen auf der Grundlage dieser Dinge zu treffen. Alles, was wir haben, alles, wer wir sind, muss jederzeit verfügbar sein, damit er seine Mission erfüllen kann. Revolutionen finden dann statt, wenn Gemeinschaften bereit sind, für etwas zu leiden. Einzelpersonen können unglaublich heroische Dinge tun und können sogar ihr Leben dafür geben, aber wenn sie eine einzelne Person sind, dann werden sie nichts bewegen. Aber eine Gemeinschaft, die voll und ganz von etwas überzeugt ist und bereit ist, dafür einzustehen, selbst wenn es einen Preis bedeutet, das ist eine unglaubliche Kraft. Und Gott ruft uns als Gemeinde und Gott ruft auch die deutsche Gemeinde auf, eine solche Kraft zu sein. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, wie unsere Generation ihre Stimme vereint hat und einen Aufschrei von sich gegeben hat, um auf das Sterben des Planeten deutlich zu machen. Und das Sterben des Planeten ist eine Sache. Wie viel mehr sollte das Sterben der Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, wie sehr sollte das unsere Herzen bewegen und einen Aufschrei von uns bringen? Und die Frage ist, kann unsere Generation unsere Stimme vereinen und diesen Aufschrei von uns geben, um auf die 2 Milliarden Menschen aufmerksam zu machen, um dafür zu beten, um all unser Geld zu geben, unsere Zeit zu geben, um unser Leben zu geben dafür, dass Menschen auf dieser Erde den einzig wahren Gott kennenlernen, den einzig wahren Gott, der sie so sehr liebt, dass er selber auf die Erde gekommen ist, um für sie zu sterben. Können wir das? Ich glaube, wir können das. Wenn wir uns selbst verleugnen, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen und wenn wir jeden Tag neu uns dafür entscheiden, Jesus Christus zu folgen, dem Gott der Mission, damit seine Mission erfüllt wird und nicht unsere, damit sein Königreich gebaut wird und damit diese Erde erfüllt wird von seiner Herrlichkeit. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der diese Mission begonnen hat und dass du derjenige bist, der diese Mission vollenden wird. Und ich danke dir, dass wir dieses Bild aus Offenbarung 7, dass wir dieses Bild annehmen dürfen und wissen dürfen, dass wir an diesen Punkt kommen werden, wo wir alle vor deinem Thron stehen und wo alle Nationen da sind, alle Stämme, alle Völker, alle Sprachen und wo wir dich verherrlichen und dich anbeten. Jesus, du hast gesprochen durch dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen jetzt sprichst. Du weißt, was die Punkte sind, die uns abhalten davon, dir ganz nachzufolgen. Du weißt, wo jeder Einzelne steht. Und ich bitte dich, ich flehe dich an, dass du in uns, in unseren Herzen und in unseren Gemeinden hier in Deutschland eine Erweckung und eine Neuausrichtung auf diese Art der Jesus-Nachfolge beginnst. Dass wir alles, was wir haben, dir zur Verfügung stellen, damit du deine Mission erfüllst. Es geht um dein Reich, es geht nicht um uns. Wir leben in einer Welt, wo sich alles um uns selbst dreht und wir von früh bis spät und vom Anfang unseres Lebens bis zum Ende eingetrichtert bekommen, wie wichtig wir sind und wie es doch um unsere Wünsche und um unsere Rechte geht. Und Jesus, wir wollen deine Worte annehmen, dass du uns herausforderst, diese Wünsche und Rechte abzulegen, um dir nachzufolgen. Und ich danke dir, dass du es wert bist, nachgefolgt zu werden. Und ich danke dir, dass du wirklich unser Bestes meinst, dass du das Beste für uns zur Verfügung hast, dass die Berufung, dass das Leben, das du für uns hast, das wirklich gute Leben ist und dass wir darauf vertrauen dürfen. Sprich du, Jesus, zu deiner Ehre. Amen.